Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Neues Quartal, neues Glück und deswegen heute bei Echtgeld TV das große Magnificent 7 Update mit Pip Klöckner. Hallo nach Berlin, hallo Pip.
Hallo, freue mich sehr, wieder da zu sein.
Ja, ich mich auch. Ich freue mich vor allen Dingen, dass ich dich in die Sendung ja eher so ein bisschen reingequatscht habe, weil eigentlich wäre ja dieses halbjährliche Update lieber gewesen. Ich glaube, wenn wir es hier quartalsweise machen, haben wir auch die Möglichkeit, mal kleine Änderungen, die sich so ergeben, zu besprechen. Und ich hoffe, dass der Fun-Faktor dafür sorgt, sowohl bei dir als auch bei den Zuschauern, dass es dann die Quartalsausgabe wird.
Ich gebe mir Mühe, wir werden sehen.
Also das Spannende dabei, aber bevor ich zum Spannenden komme, muss ich euch was total Unspannendes sagen, weil natürlich geht es heute auch wieder darum, dass euch Christian mit auf den Weg geben wird, dass es Risikohinweise zu beachten gibt. Und die hört ihr jetzt von ihm.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und nachdem wir die jetzt durch haben, also den Disclaimer, die Risikohinweise und alles, was dazugehört, können wir uns darüber unterhalten, dass wir ein Quartal weiter sind. Das letzte Mal haben wir uns unterhalten, Pip, bei 14,6 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung für die Magnificent Seven. Daraus sind mittlerweile 18,3 geworden. 25% haben die 7 Unternehmen also an Wert zugelegt. 3,7 Billionen US-Dollar. Das bedeutet 3,1 Billionen Euro. Das sind 1,5 Daxis, also der komplette DAX, den kann man davon 1,5 Mal kaufen. Das sind 6 Bundeshaushalte des Jahres 2025 oder 3 von der neuen Bundesregierung verabschiedete Bundessondervermögen. Also wirklich richtig viel passiert in diesem einen Quartal.
Ja, trotz der hohen politischen Volatilität, der Markt war durchaus auch volatil, aber hat sich gleichzeitig als sehr resilient erwiesen und kennt eigentlich mit wenigen Ausnahmen nur eine Richtung.
Ja. Ja, also wir sehen, wir haben hier mal eine Aufstellung von den 7 Unternehmen, wo ihr, wenn ihr rechts rangefahren seid als Podcast-Zuhörer, die Ein-Quartal-Performance auch seht in der neuen Spalte. Ihr habt auf der Folgeseite in den Unterlagen dann auch die Folie vom Vorquartal mit dabei. Und wir haben hier die Q2-Folie. Q2-Folie muss man vielleicht ganz kurz erklären. Es ist die Folie mit den Zahlen, die im zweiten Quartal bekannt sind. Wir sind jetzt am Anfang des dritten. Und das, was da eigentlich steht auf diesen Seiten, sind die Zahlen des ersten Quartals, die ja reported worden sind. Wir sind jetzt also genau in der Zeit bis zum 23.07., wo wir noch keinerlei Q2-Zahlen kennen, aber gesichert haben, dass alles, was für das Q1 reported ist und was dann auch danach halt Nachrichten drin ist, jetzt im Grunde genommen da ist und damit wir eben eine sehr gesicherte Grundlage haben von dem, was worüber wir sprechen. Wir haben alle Zahlen vorliegen, aber wir haben nicht die ganz frischen Zahlen vorliegen. Die macht Pip ja dann ganz gerne im Doppelgänger-Podcast. Und wir machen es hier einfach so, dass wir uns einmal im Quartal darüber unterhalten, wo wir stehen. Und man sieht dann eben, dass diese eine Quartalsperformance so aussieht, dass Nvidia mit 47% Performance da den Vogel abschießt und eine Meta mit 38% Performance auch nochmal ganz gut mit aussieht und eine Alphabet mit 15% quasi ein bisschen hinten angedockt ist, obwohl sie eigentlich immer noch, wenn wir mit den Unternehmen mal anfangen, immer noch die Aktie sind oder so wirken, die verhältnismäßig preiswert daherkommt.
Ja, genau. Alphabet ist der günstigste Titel, wenn man so möchte. Das liegt daran, meiner Meinung nach, dass viele Menschen schon vermuten oder der Markt vermutet, dass das Business disruptiert werden könnte durch KI, also dass immer mehr Menschen statt Google, ChatGPT oder andere Produkte nutzen. Das ist schon ein reelles Risiko oder ein Szenario, an das man denken muss. Ich glaube, tatsächlich geht es Alphabet eigentlich besser denn je. Also dieses Szenario geht so ein bisschen davon aus, als würde Google tot im Wasser schwimmen und darauf warten, disruptiert zu werden. Das ist ja nicht, was passiert. Google war bis vor kurzem, sagen, hatten sie selber das beste State-of-the-Art-Modell, das beste KI-Modell mit Gemini 2,5 Pro, jetzt von der jüngsten Grok-Iteration von xAI überholt. Aber das ist ja jetzt noch nicht Alphabets letzter Wurf gewesen, sicherlich. Alphabet ist eigentlich perfekt vorbereitet. Auch das Thema KI hat die besten Forscher. Nutzt Machine Learning schon in allen Produkten seit mehr als 10 Jahren, hat eigene Hardware und so weiter. Von daher bin ich eigentlich relativ bullisch. Und also wenn man bereit ist, hier irgendwie 38er KGVs für Microsoft oder Amazon zu bezahlen oder 28 für Meta, dann kann man die 22 für Alphabet auch zahlen.
Und das ist ja ein Ist-KGV. Also das ist ja nicht irgendwas in die Zukunft projiziert, sondern 22 ist ja das, was auf Basis der aktuellen Zahlen einfach vorliegt.
Genau. Und tendenziell bewegt sich Alphabet immer so ein bisschen mit der wirtschaftlichen Gesamtlage. Das hat Sundar Pichai, der CEO, auch mal gesagt, dass eigentlich das Geschäft von Alphabet so groß ist, dass der größte Faktor, ob sie langsam oder schneller wachsen, ist die Gesamtkonjunktur in den USA und weltweit, weil sie mehr oder weniger so eine Fast-Steuer, so eine Google-Steuer bekommen von jedem Dollar, der online verkauft wird. Deswegen würden sie, glaube ich, in einer Welt, wo AI noch wichtiger wird und neue Produkte geschaffen werden, auch viel davon profitieren, weil am Ende muss man diese Produkte ja auch vermarkten und an Nutzer bringen und daran würde Google auch profitieren, selbst wenn sie da, sagen wir mal, 2% Suchanteil vielleicht sogar verlieren, was nicht mal sein muss oder was, glaube ich, relativ langsam gehen wird, sind sie auch ein indirekter Profiteur davon. Das Beste, was man eigentlich machen kann, ist in seinen konjunkturellen Schwächen, also so antizyklisch Google kaufen, weil eigentlich langfristig das Geschäftsmodell ja sehr berechenbar ist. Und hätte man immer dann, wenn wegen Makrolage die Google-Ergebnisse schlecht waren, teilweise sogar mal nach Corona geschrumpft sind, nachgekauft, hätte man seine Performance nochmal deutlich verbessern können. Insgesamt bin ich aber bullish, dass YouTube-Geschäft ist. YouTube macht mehr Umsatz mit Werbung und Subscriptions als Netflix insgesamt. Waymo, Kfz-Sparte, haben wir viel darüber geredet, ist auch noch eine zusätzliche Fantasie. Und die ganze Life-Science-Sparte, also was Google sozusagen in der Pharma-Welt mit KI machen will, ist auch nochmal sehr spannend. Von daher bin ich eigentlich relativ bullish und würde sagen, Google ist so eine der drei Mag7-Aktien, die ich tendenziell eher interessant finde.
Ja, also geht mir nach wie vor aus. Auch so, ich habe sowohl im Echtgeld-TV-Depot als auch in den privaten anderen Depots hier eine relativ schöne Positionsgröße auch für mich. Fühle mich damit weiterhin wohl. Auch das Forward-KGV mit unter 20, mit unter 19 ist eben sehr, sehr attraktiv. Das ganze Margenthema sieht gut aus. Und sie haben sich auch gut berappelt, nachdem es ja nach unserer letzten Sendung, Pip, einen Einschlag zumindest gab. Und das war diese Apple-Bekanntmachung, dass der Suchmaschinen-Traffic auf Apple-Geräten deutlich gesunken ist. Da haben sie aus meiner Wahrnehmung stark auch damit reagiert, dass sie Gemini wesentlich stärker eingebaut haben. Und vielleicht ist ja auch deine Keynote in irgendeiner Form mit Schuld daran. Und bei der hast du ja auch dargestellt, welche Überlegenheit im Moment bei Gemini zu sehen ist. Was ich wahrscheinlich wieder mal falsch ausspreche, aber ihr wisst, was ich meine.
Das man kann, also ich glaube nicht, also es gibt, ich weiß, dass wir im Podcast und sicherlich auch unter den YouTube-Viewern der Keynote viele Google-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben und sowieso auf der OMR, wo ich die immer das erste Mal halte, sind natürlich auch viele Google-Menschen unterwegs, dass die jetzt die Strategie machen, das glaube ich nicht. Was ich aber glaube, ist, dass sagen diese Suchtrends so ein bisschen überzogen waren. Solche Umbrüche passieren immer langsamer als gedacht. Also bis ein Unternehmen mal wirklich was umstellt, dauert das 1-2 Jahre, bevor sich jemand traut, was zu tun. Konsumenten können theoretisch schneller handeln. Wir denken dann immer an diese Early Adopter, die heute schon 200 Mal am Tag ChatGPT nutzen. Die gibt's definitiv und die nutzen natürlich viel weniger Google seitdem. Aber der durchschnittliche Nutzer und der Nutzer, der auch Umsatz bringt bei Google, der da irgendwie nach dem nächsten Haus, der nächsten Versicherung, Auto, Einkaufsmöglichkeiten sucht, der macht das heute noch nicht mit ChatGPT. Also es wird ja genauso viel Ware im Internet verkauft oder der Wert des GMV der verkauften Waren ist genauso groß. Und diese Chatbots nehmen genau 0% des Umsatzes davon weg. Also 0, irgendwas vielleicht. Das heißt, die Werbegelder werden trotzdem bei Google, bei Meta landen und ich würde mich davon nicht zu sehr aufschrecken lassen. Auch wenn es total sinnvoll klingt, dass KI erstmals eine große Gefahr für diese Riesenplattformen ist, das glaube ich prinzipiell auch schon. Aber oft geht sowas langsamer als gedacht und wenn sich das deutlicher zeigt, dann kann man, glaube ich, dann würde vielleicht die Aktie mal 10-15% an einem Tag verlieren, wenn es deutlicher wird. Ich halte das aber für ein akzeptables Risiko, wenn man die Aktie dafür eigentlich 50% oder 30%, könnte man sagen, Discount zu den anderen Titeln der Max7 bekommt.
Und man muss eben auch einfach bei dem Titel sehen, dass, dass es so ist, dass Menschen, die mit KI-Technologien noch nicht so viel zu tun haben, über Google dann eben auch das erste Mal damit konfrontiert werden. Denn dadurch, dass Gemini-Antworten sehr zentral als erstes eingeblendet werden, ist das dann eben auch die Plattform, die man vermutlich als erste kennenlernen wird. Eine abschließende Frage vielleicht auch nochmal zu dem Thema KI-Anwendungen. Was nutzt du da im Moment am meisten? Und ist es nach wie vor so, dass das, was ich aus der Kino mitgenommen habe, dass Gemini im Moment das führende Produkt da ist? Ist es immer noch das Bild, was du hast?
Und jetzt ein kurzer Werbehinweis. Wenn man sich mit Geldanlage beschäftigt, denkt man oft an Rendite, Zinseszinseffekt, Asset Allocation, klar. Aber es gibt auch Stellschrauben im Alltag, mit denen man bares Geld spart. Ganz ohne Risiko. Ein Beispiel dafür ist RemindMe. Das ist ein kostenloser Wechselservice für Strom und Gas und zwar kein Vergleichsportal mit 50 Angeboten, sondern ein Dienst, der dir einmal im Jahr ein passendes, seriöses Tarifangebot macht. Und das Tolle, Kündigung, Anbieterwechsel, E-Mails, alles übernimmt RemindMe. Jährlich automatisch für dich und das auch noch komplett kostenlos. Ich habe das Ganze mal selbst getestet, für meine Eigentumswohnung in Berlin-Kreuzberg. Das hat wirklich keine 2 Minuten gedauert. Postleitzahl und Verbrauch eingeben, zack, kam direkt ein Angebot. Und tatsächlich, bei mir lag das Sparpotenzial bei 297,65 € pro Jahr. Habe ich dann direkt beauftragt. Und RemindMe nimmt eben nicht einfach nur den günstigsten Anbieter mit Lockangebot, sondern achtet darauf, dass es ein Tarif mit Preisgarantie ist von einem seriösen Anbieter. Das finde ich wichtig, weil es nicht darum geht, den letzten Cent rauszuquetschen, sondern um eine stabile, verlässliche Lösung, die mir Aufwand spart. Gerade für alle, die sich lieber mit Aktien als mit Stromtarifen beschäftigen, ist das eine elegante Möglichkeit, Fixkosten zu senken, dauerhaft, automatisch und ohne Papierkram. Den Link zum kostenlosen Sparcheck findet ihr in den Shownotes. Einfach mal machen. Spart Zeit, spart Geld und ist komplett kostenlos. Jetzt weiter mit dem Podcast.
Ja, noch ganz kurz zum Google-Thema. Leute vergessen ja auch, dass Google sein Monopol bestens befestigt hat. Mit Chrome. Chrome könnte eventuell abgespalten werden in den USA. Das wäre nochmal ein anderes Thema. Aber es gibt Chrome, es gibt Android. Wie du richtig sagst, wenn ich auf Google automatisch einen Chatbot schon in der Suchabfrage habe, habe ich ja gar keinen Grund mehr zu ChatGPT zu wechseln. Das heißt, dieses Szenario, wo ich davon ausgehe, alle dürfen jetzt Google ihr Suchgeschäft kaputt machen, ist ja Quatsch, weil Google natürlich darauf reagieren wird. Und wie gesagt, selber führend ist. Aber zu deiner Frage, welche Tools benutze ich? Ich versuche, verschiedene zu benutzen, auch um so ein bisschen die Unterschiede zu sagen. Ich glaube, von der wirklichen wahrnehmbaren Leistung sind die Unterschiede gar nicht so groß, sondern es ist mehr wie eine Geschmacksfrage. Ich nutze viel tatsächlich Grok. Ich nutze ab und an DeepSeek, um zu schauen, ob die besser werden. Ich nutze ansonsten Gemini und ChatGPT auch viel mobile, oder also auf dem Handy. Und ich habe ein neues Lieblingstool, das heißt Yup AI, yupp.ai, glaube ich. Da stellt man einen Prompt und bekommt Ergebnisse aus den 2 vermutlich besten Modellen für genau diesen Prompt und darf dann sagen, was einem besser gefällt. Das ist ein ganz spannendes Geschäftsmodell, dabei generiert man viele Daten, die dabei helfen, die Modelle noch besser zu machen. Aber man kriegt auch gleichzeitig sozusagen die Auswahl aus 2 Modellen und spart sich eine Anfrage, kann das kostenlos nutzen in der Regel oder kriegt sogar Geld dafür, das zu benutzen. Wer neugierig ist, was die Unterschiede der Modelle sind, das kann man mit Yup AI ganz gut ausprobieren.
Ich glaube, als Update für Alphabet reicht das erstmal. Wenn wir mit der Amazon weitermachen, die ist ja auch historisch im Grunde genommen immer höher bewertet gewesen. Aber ist jetzt mit dem, was ich hier so als erstes sehe, schon mal ganz ordentlich unterwegs. Also ein sensationelles Quartal hinter sich gebracht, 25% Performance, aber eben auch eine Bewertung, die jetzt mit einem 38er KGV auf der Ist-Ebene und mit einem Forward-KGV vor allen Dingen von 36 erstmal so eine gewisse Wachstumsschwäche A ausdrückt. Und was ich eben festgestellt habe bei der Vorbereitung, ist, dass sowohl Umsatzschätzungen als auch Gewinnschätzungen sich gegenüber unserer letzten Sendung, wo ich die Zahlen ja auch erhoben habe, ein bisschen reduziert haben. Also da ist es einfach so, beim letzten Mal, als wir gesprochen hatten, war das Ist-KGV so bei einer 32, Forward war bei 28. Jetzt ist es auch durch den Kursanstieg und dadurch, dass Daten nicht so richtig hinterhergekommen sind, deutlich gestiegen. Also Kurs-Gewinn-Verhältnisse sind gestiegen und überhaupt Bewertungsmultiples sind gestiegen. Wie war das Quartal aus deiner Sicht zu Amazon?
Ich glaube, das ist nicht gerechtfertigt, der Anstieg, die 25%, also dass sie im Durchschnitt der Mac 7 quasi geblieben sind. Ich vermute, Amazon wird ein eher schlechtes Q2 gehabt haben. Ich kann mir vorstellen, dass sich eine erste Konsumzurückhaltung schwacher Konsument in den USA zeigen könnte. Ich glaube auch gelesen zu haben, ich erinnere mich nicht an die Quelle, aber mein Bauchgefühl war so, dass der Prime Day schlechter war oder nicht deutlich besser war als nächstes Jahr. Normalerweise sieht man...
Und es war ja kein Prime Day mehr, es war ja der Prime Week.
Genau, es war eine Week, um genau zu sein. Die war aber nicht so erfolgreich wie gedacht oder ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben, wenn ich das richtig überflogen habe. Ich glaube, wie gesagt, das normale Konsumgeschäft schwer bei Amazon. Sollte man jetzt deswegen dagegen wetten? Das ist halt immer riskant, weil wenn sie aus Versehen 1,5% mehr Wachstum aus dem AWS-Geschäft rauskommen, dann überwiegt das eigentlich jegliche sozusagen Skepsis am Kerngeschäft, weil AWS so wichtig ist. Und es ist schwer. AWS ist, glaube ich, auf einer 100-Milliarden-Run-Rate, also macht 100 Milliarden Umsatz Amazon mit AWS. Das ist schwer, dabei 20 Milliarden rauszuholen jedes Jahr. Aber gleichzeitig kann es immer sein, dass einfach weil Microsoft und Google vielleicht ausgelastet sind, dass AWS dann wieder mehr Share bekommen hat oder dass sie enger mit Anthropic zusammenarbeiten, wo sie jetzt wieder investieren wollen anscheinend. Also da können sie so ein Flywheel bauen, dass sie immer Geld in Anthropic investieren, deren Bewertung hochjazzen damit. Gleichzeitig gibt Anthropic das Geld dann bei Amazon aus und würde da irgendwie 1-2 Milliarden Umsatz alleine hinzufügen. Ja, das sind so die Gefahren, die ich sehe, warum ich nicht gegen Amazon wetten würde.
Genau, also bei mir ist es auch so, ich hab die Aktie insbesondere in den Nicht-Scalable-Depots, die ich so habe. Und da ist es eben auch eine Position, die ähnlich groß ist wie eine Alphabet-Position, mit der ich mich weiterhin wohlfühle, wo ich im Moment definitiv nicht dazu kaufen würde. Einfach deswegen, weil das ein überraschend starkes Quartal war. Und so ein paar Sachen dann eben auch da anstehen, sind die so vom Reporting-Sentiment gerade sich eigentlich nicht so positiv darstellen, wie ich gleichzeitig ein positives Gefühl beispielsweise bei einer Alphabet habe, dass sie hier vom Umsatz pro Mitarbeiter reden, der zwar sehr niedrig ist und wo man langfristig, also wo langfristig vom Kapitalmarkt dann eben besondere Effizienzsteigerungen als notwendig ersehen werden. Wie man sage, das ist gar nicht so unbedingt gesagt, dass die da den Umsatz pro Mitarbeiter so stark steigern müssen. Aber gleichzeitig sind wir ohnehin in einem Szenario, wo die Wahrscheinlichkeit, dass das ohnehin geschieht, recht groß ist. Denn das Thema Automatisierung, das Thema Robotik ist natürlich etwas, was in die Workforce von Amazon 1,56 Millionen Mitarbeiter weltweit irgendwann auch reinschlagen wird. Und bei dem, was man an Robotern jetzt so in kleinen Präsentationssnippets auch immer so zu sehen bekommt, kann das eigentlich nur eine Frage der Zeit sein, bis da bei Amazon im Brot- und Buttergeschäft im Alten dann eben auch die nächste Effizienzsteigerung starten kann.
Ja, das, was hier am meisten davon abhält, ist tatsächlich die Fahrzeugregulierung. Also an Robotern, die letzte Meile quasi mit dem Paket zum Haus gehen, in den Vorgarten, um das Paket abzulegen oder um zu klingeln. Das ist oder wird bald abbildbar sein. Das Problem ist, dass der Roboter das Auto noch nicht fahren darf und das Auto sich selber auch noch nicht fahren darf. Amazon hat ja eine selbstfahrende Autosparte, auch Xux oder wie die heißt. Das heißt, sie arbeiten daran, und ich denke, es ist eine Frage von 2 bis 3 Jahren, bis man in der Fläche auf dem Land eigentlich komplett automatisiert. Also da, wo man mit selbstfahrenden Autos fahren dürfen, müsste man aus der Kombination von selbstfahrenden Autos und Robotern, die die Pakete überbringen, zumindest einen Großteil der Ware verbringen können. Das Gleiche gilt für die Lagerhäuser. Da ist eh schon ein relativ hoher Automatisierungsgrad vorhanden. Aber auch bei den White-Collar, den internen Funktionen, glaube ich, wird, also aber Amazon, wir haben im Podcast bei uns ja so ein bisschen Peak Employment ausgerufen für viele der großen Tech-Konzerne. Ich glaube, Amazon wird netto keine Menschen mehr einstellen, es sei denn, es kommt nochmal sowas wie Corona oder so, wo sie ihre Distribution deutlich ausbauen müssen und schnell machen. Aber ich glaube, bei 1,55 oder wo sie jetzt liegen, 1,56 Millionen Menschen, wird ihr ja nicht nur lokales, sondern eventuell auch dauerhaftes Maximum sein.
Ja, also durch das, was da ansteht, ist es aus meiner Sicht eben auch sehr, sehr gut vorstellbar. Und man wird an der einen oder anderen Stelle dann eben vielleicht auch wieder ein bisschen stärker auf Dienstleister oder Einbeziehung von Dienstleistern gehen, die einem da Dinge abnehmen können. Kommen wir zur Nummer 3 bei den A-Aktien. Kommen wir zu Apple, was so ein bisschen das Unternehmen ist, wo ich wirklich sage, sagt jemand, ja, da fällt mir auch nicht so richtig was ein, wo man sagen könnte, das spricht jetzt für einen Kauf. Die Aktie ist nach wie vor sehr ordentlich bewertet für ein quasi nicht vorhandenes Wachstum. 29,8 ist im Moment das KGV. Jetzt mal bezogen auf die nächsten 12 Monate sieht es da ein bisschen optimistischer aus. Aber im Grunde genommen, also auch da Topline 391 im Geschäftsjahr 24, 391 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 24, 407 sollen es im Geschäftsjahr 25 dann sein, über das September, das im September dann abgeschlossen wird, 430 im Jahr 26 und 455 im Jahr 27, was im Übrigen eine Rücknahme auf der Umsatzseite ist. Und genauso sind auch die Gewinnschätzungen um 4-5% bezogen auf die Jahre 26 und 27 zurückgegangen. Also ich bin ja da auch in der Situation. Ich habe Apple ja zu einem relativ großen Teil bei mir verkauft und mir davon irgendwann mal unter anderem Amazon, unter anderem Alphabet und unter anderem auch Meta gekauft. Dummerweise habe ich bei der Microsoft nie zugegriffen. Aber siehst du im Moment irgendeinen Grund, auch die Keynote war irgendwie uninspirierend, schwach. Und dieses Thema KI-Fantasie ist auch nicht so richtig da.
Also. Ja, also ich würde Apple generell nicht abschreiben, aber ich glaube, die Underperformance hier im Vergleich zum X7 ist vollkommen gerechtfertigt. Ich wüsste nicht, was die Investmenthypothese sein soll, warum man jetzt gerade glaubt, man muss Apple besitzen. Also es ist unklar, wo das nächste Blockbuster-Produkt herkommt, wie man aus bestehenden Plattformen mehr holt, bleibt relativ unklar. Ich würde sie sagen, wieder das nächste Quartal auf Underperform einschätzen. Es gibt ein Szenario, wo sie irgendwann auch zum starken KI-Profiteur werden. Das ist, weil sie eben die Beziehung über das Endgerät zum Kunden intermediieren. Also, dass sie quasi einen Schleusenwert dazwischen möglichen KI-Produkten und dem Kunden sind. Das heißt, wenn sie schaffen, dass das alles über den App Store laufen wird, dann könnten sie daran reichlich mitverdienen. Sie könnten vielleicht sogar Leute dazu zwingen, es über Apple Data Center zu machen, damit es auch sicher ist. Die Marktmacht hätten sie, glaube ich, dazu noch. Gleichzeitig gibt es ja Urteile, sagen, dass sie Payment-Strecken auch außerhalb des App Store jetzt akzeptieren müssen. Das heißt, man muss die Apple-Steuer nicht in jedem Fall bezahlen. Also das Servicegeschäft hat schon noch ein bisschen Fantasie. Das könnte auch von KI profitieren. Und Apple hat sicherlich eine Strategie, die im nächsten Jahr klarer sein wird. Aber im Moment gibt es, glaube ich, ich finde es schwer, jemandem zu erklären, warum man Apple jetzt besitzen muss gerade.
Ja, also es ist nichts wirklich relevant Erfolgreiches Neues gekommen. Sie haben sich aus der Fantasie des Fernsehers verabschiedet. Sie haben sich aus der großen Fantasie des Autos verabschiedet. Das Telefon ist relativ frei von Neuheiten und Weiterentwicklung. Also so ein paar Sachen, das haben wir in den vorangegangenen Sendungen auch immer mal schon dargestellt, gehen eigentlich auf die Warte. Ich ja persönlich auch irgendwie bei Apple, aber die finden aus welchen Gründen auch immer irgendwie nicht statt. Genauso wie eine Sache bei Meta, der jetzt nicht Nummer 4 in dieser Sendung nicht stattfindet. Und das ist die Fähigkeit, menschliche Intelligenz, dafür brauchen wir nämlich gar keine künstliche, oder auch die künstliche Intelligenz dafür einzusetzen, um diesen ganzen Schwachsinn mit Fake-IDs, mit Fake-Profilen endlich mal zu unterbinden. Bei mir war es in diesem Quartal da dann der Grund, die Aktie zu verkaufen. Als ich mir die Zahlen jetzt hier angeguckt habe, auch in Vorbereitung der Sendung, war es dann eben auch für mich so ein Ding, dass ich gesagt habe, ja, also die Aktie ist brutal gut gelaufen, ist jetzt aber auch in einem Bewertungsbereich reingelaufen. Beim letzten Mal haben wir sie vollkommen zu Recht, also recht günstig dargestellt. Davon haben sie sich inzwischen, naja, insoweit entfernt, als dass sie jetzt eben nicht mehr so dolle günstig sind. Bei dem Kursgewinnverhältnis, was für die Forward 12 Monate ein bisschen höher sogar ist, das dürfte einfach an der Einbindung der Zahlen da liegen, wie sie reportet werden. Das kann mal eine Quartalsgeschichte sein. Auch bei einer Meta ist es so, dass die Zahlen aus dem Vorquartal auf der Schätzungsseite ein Stück zurückgenommen wurden. Das ist alles nicht viel. Aber so dieser Optimismus, den man in bestimmten Phasen ja dann irgendwann auch mal, wo man auch sagt, oh ja, dieses ganze AI-Thema, das kann nur nach oben gehen und das ist mega dynamisch. Da hat man jetzt irgendwie bei dem einen oder anderen nachgerechnet eben auch mal festgestellt, vielleicht war man dann an der einen oder anderen Stelle, und das zieht sich hier eben so durch, bei Alphabet, bei Amazon, bei Apple und jetzt eben auch bei Meta, vielleicht waren wir da ein bisschen zu optimistisch, das wurde reduziert. Und für mich ist die Aktie im Moment A, kein Kauf wegen der Bewertungsgeschichte und im Zusammenhang von Bewertung und dieser permanenten Nerverei und Unfähigkeit, dieses Doppelungsthema und diese Profilfälschung mal in den Griff zu kriegen, was bei mir einfach dazu führt, dass ich die nicht für glaubwürdig halte, habe ich sie verkauft. Wie siehst du Meta im Moment?
Ja, den Ärger kann ich natürlich bestens nachvollziehen, weil
auch besser als ich wahrscheinlich nochmal.
Betroffen bin. Weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, dann meine Investmententscheidung davon abzumachen, aber ich verstehe das mangelnde Vertrauen und das lässt einen wirklich an den Fähigkeiten zweifeln, wenn das über Jahre nicht gelöst werden kann.
Das kann nicht sein. Es gibt keine Erklärung dafür, dass es Profile gibt. Sorry, dass ich dir da ins Wort falle. Es gibt keine Erklärung dafür, dass es Profile gibt, wo auf einmal deine gesamte Fotohistorie innerhalb von 3 Minuten in einem neuen Profil abgebildet wird, wo auf einmal 1600 oder auch mal 16.000 Follower da sind, die auch dadurch sich auszeichnen, dass sie sehr kryptische Namen. Es kann nicht sein, dass man da nicht als begrenzt begabter Programmierer in irgendeiner Form eine Wenn-Dann-Formulierung einbringt, die mal sagt nach dem Motto, wenn das passiert, dann sperren wir dieses Profil vielleicht erstmal. Insbesondere, weil ja auch dadurch, dass der Fotoabgleich da ist und dass die KI-Instrumente haben, es einfach möglich sein muss, das zu unterbinden. Ich glaube, das noch.
Ja, es muss gar nicht so kompliziert sein. Es reicht schon, sagen, allein der Fakt, so viele Bilder in so kurzer Zeit in das Profil hochzuladen, sollte schon ein Timeout geben oder eine gelbe Karte. Ja, ansonsten ist viel passiert bei Meta im letzten Quartal. Also was so ein bisschen öffentlich geworden ist, ist, dass man schon so eine Art Torschlusspanik hat, dass man das KI-Rennen verpassen könnte. Das liegt hauptsächlich daran, dass das lange erwartete Llama 4 Behemoth spricht man es, glaube ich, aus. Also der Behemoth, das ist ein großes Monster.
Immer, weil echt GTV immer großes Verständnis für unterschiedliche Arten, Dinge auszusprechen.
Genau. Also ich glaube, Behemoth ist richtig. Dabei geht es quasi um ein großes, sagenhaftes Monster. Das ist das größte Modell mit über 400 Milliarden Parametern. Das wird nicht ausgerollt. Man vermutet so ein bisschen, weil es nicht gut genug wird. Und gleichzeitig wird bekannt, dass Mark Zuckerberg im letzten Quartal eigentlich sich einen Großteil seiner Zeit damit beschäftigt hat, Top-KI-Leute aus anderen Unternehmen abzuwerben, teilweise Unternehmen zu kaufen, nur um deren Personal habhaft zu werden, ganze Venture-Capital-Fonds zu schließen, damit er die Gründer akquirieren kann als Mitarbeiter. Also er geht da mit der großen Geldschatulle shoppen im Arbeitsmarkt und jeder, der sozusagen der ein Söldner ist und für ein paar Millionen den Arbeitgeber wechseln würde, dann ihr habt das sicherlich gehört, was für Gehälter da im Raum stehen. Es geht um Kompensationen von bis zu 100 Millionen plus Handgelder für den Wechsel in ähnlicher Höhe. Das heißt, um das mal positiv zu framen, könnte ich sagen, Mark Zuckerberg zeigt, wie er seine Entschlossenheit und dass er 100% motiviert ist, alles zu tun, um diesen Kampf nicht zu gewinnen. Und ich glaube, wir werden noch viel absurdere Dinge sehen im Kampf um AGI. Wer entwickelt die erste supermächtige KI? Weil das so ein bisschen wie der letzte Pokal ist, den man noch erringen kann, weil alles andere wird später von der KI dann selber mehr und mehr erledigt. Dann das ist die positive Deutung. Wie immer entschlossen, ruthless würde man sagen, also er schert sich einen Dreck darum, was Leute davon denken, dass er einfach die besten Leute mit Geld abheuert. Am Ende ist das auch Kleingeld, wenn man überlegt, wie wertvoll diese Unternehmen alle sind und was für Einfluss das auf ihr Geschäftsmodell haben könnte. Im KI-Zeitalter sind es tatsächlich einzelne Personen, die auch Milliarden an Impact haben können auf die Marktbewertung. Von daher finde ich das alles nicht falsch. Das macht ihn nicht sympathischer und das ist bestimmt nicht die Kultur, die man im eigenen Unternehmen haben möchte. Aber das ist, er sagt sich halt lieber so, als dieses Rennen zu verpassen oder als Drittbester ins Ziel zu kommen. Und das ist nachvollziehbar. Offenbart natürlich auch so ein bisschen, dass man vielleicht nicht gegen die Wand gefahren ist, aber so auf einer langsameren Spur unterwegs ist oder mit schlechteren Reifen unterwegs ist, gerade in dem Rennen. Und da können wir jetzt so ein bisschen Skepsis sagen, gegenüber der Meta-Entwicklung draus schließen, aber man muss auch sagen, Meta ist eine der Firmen, die schon am meisten Geld tatsächlich mit KI verdienen, durch das einfach nur die Optimierung des eigenen Werbemodells und die Optimierung der Feeds in Instagram und so weiter. Es kommt jetzt neue Monetarisierungsfantasie mit WhatsApp langsam dazu. Ich würde ehrlich gesagt nicht dagegen wetteln. Man muss ja jetzt gucken, wie schnell er dieses Team zum Arbeiten bringt. Man hat ja aber bei XEA zum Beispiel gesehen, wie schnell die haben innerhalb von 2 Jahren quasi die beste KI-Company der Welt, zumindest jetzt im Momentaufnahme, errichtet. Das heißt, Meta kann jetzt in einem halben Jahr auch schon wieder deutlich besser aussehen. Vielleicht einfach, was den KI-Erfolg angeht. Ansonsten kann man, was den Werbemarkt angeht, das gleiche wie bei Google sagen, dass wenn große Schleusenwärter wie Apple oder so gerade nicht dazwischen funken, dann ist Metas Werbegeschäft eine Funktion von GDP-Wachstum plus X, das man eigentlich sehr gut modellieren kann.
Ja. Also wäre das eine der Aktien, die du im Moment für attraktiver hältst aus dem Universum?
Ich stehe Meta relativ neutral gegenüber. Also ich würde sagen, jetzt schon mal vorgreifend, Alphabet, Microsoft, na doch, vielleicht als nächstbestes dann schon Meta. Das wären, wenn ich jetzt sagen, ich darf 3 auf Outperform setzen, dann Alphabet, Microsoft und Meta. Und auf Underperform würde ich Tesla und Apple setzen. Und Nvidia finde ich immer schwer. Das fühlt sich für mich an wie irgendwie auf Rot oder Schwarz setzen im Casino, weil ich kann da beide Cases machen. Ich kann dir einen Case machen, warum das morgen alles vorbei ist und die Bewertung absurd ist. Aber ich kann dir auch genauso erklären, warum die noch eine 5 Billionen US-Dollar-Kampel nie werden. Da habe ich nicht so eine harte Meinung zu, würde ich mal sagen.
Ja, Nvidia ist in der Tat, wenn man nicht aus der Chip-Szene kommt, glaube ich, wahnsinnig schwierig, dann einzuschätzen und einzustufen. Und vor allen Dingen dann macht sich ja immer wieder diese Meinung auch bereit, zu der wir noch kommen, dass es ja irgendwann mal einen Konkurrenten geben muss. Es gibt ein Unternehmen, was im Office-Bereich die Konkurrenz relativ gut im Griff bekommen hat. Das ist Microsoft. Microsoft, hast du schon gesagt, wäre auch einer deiner Favoriten. Die Aktie ist immer noch amtlich hoch bewertet. Sie war zwar im letzten Quartal ist deutlich günstiger geworden und hat jetzt auch 30% Performance gemacht, weil sie, glaube ich, auch für dieses erste Quartal dann wirklich gute Zahlen bekannt gegeben haben, die dann auch überrascht haben. Aber da ist es ja im Grunde genommen auch so bei der Microsoft, dass man beide Wege im Grunde genommen relativ leicht aufmachen kann. Nämlich einmal dieses Thema Profiteur von KI, weil man Preise für bestimmte Produkte, die dann zu dramatischen Effizienzsteigerungen auch führen kann, sehr, sehr stark erhöhen kann und möglicherweise auch eigene Programmierung effizienter machen kann. Denn Microsoft ist genau eines dieser Unternehmen, was in der Tat jetzt gerade angefangen hat, in zwei Etappen Workforce abzubauen. Also 15.000 Leute sind bereits im ersten Halbjahr auf dem Weg, freigesetzt zu sein. Also es sollte jetzt dann wohl erledigt sein, aber es sind eben 15.000 Menschen, was wohl 4% der Belegschaft entspricht. Und das wird dann eben auch begleitet damit, dass man sagt, naja, wir werden hier einfach effizienter, wir werden hier besser. Und das hat dann eben genau die Auswirkungen, dass wir hier Mitarbeiter auch freisetzen. Und jetzt sind wir bei einem Technologieunternehmen, wo wir eben gerade gehört haben, dass für die Ronaldos, für die Messis, für die Mbappés und so weiter, der Programmiererzunft, insbesondere im AI-Bereich, Fußballer-ähnliche oder auch übertreffende Gehälter gezahlt und angeboten werden. Während dann, vielleicht der normale Bundesligaspieler oder der Zweitligaspieler in den diversen Divisionen dann aber zu leiden hat. Und das ist irgendwie so dieses Thema, was bei Microsoft gerade abzulaufen scheint. Warum findest du sie trotzdem, warum sind sie wirklich trotzdem weiter ein Outperformer?
Ja, also die beiden Szenarios, die du sagst, sind nachvollziehbar. Ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass viel Stabilität halt das Azure, das Cloud-Hosting-Geschäft bringt, das vermutlich in jedem Fall, in beiden Fällen stark profitieren würde. Und das ist sagen wir auch, was einen Großteil der Bewertung von Microsoft ausmacht. Klar, die ganze Office-Spalte ist einfach noch weiterhin eine Cash-Cow. Dann insgesamt die Intelligent Cloud wächst sehr schön. Da drin eben die Azure-Spalte ist auf 33% wieder hoch, das Wachstum. Und das allein sollte mindestens ein Drittel, wenn nicht mehr, der Microsoft-Bewertung ausmachen. Von daher, glaube ich, gibt das viel Stabilität. Das größte Risiko würde ich inzwischen fast sagen, dass OpenAI mehr und mehr auf eigene Datacenter setzt und es irgendwie schafft, sich von Microsoft unabhängig zu machen. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, weil die sich natürlich im Wettrennen mit den anderen KI-Buden befinden und nicht von heute auf morgen ihre Plattform wechseln können. Und so schnell kann man Datacenter auch nicht bauen. Das heißt, das wäre auch ein mehrjähriger Prozess, der sich ankündigen würde, den man in zunächst langsameren Wachstumsraten sehen würde. Von daher, mit diesen 33% Azure-Wachstum ist Microsoft auf dem Kurs, Amazon als Nummer 1 im Cloud-Markt bald abzulegen. Generiert schön Umsatz und Gewinn damit. Ich will nicht sagen, mir ist egal, wie Windows oder Office läuft, aber ich halte das für den spannendsten Teil. Dazu kommt LinkedIn. Würde man LinkedIn jetzt einzeln bewerten, wäre das nicht auch hunderte Milliarden wert, dieses Business-Netzwerk? Ich glaube schon. Und Xbox und so weiter bekommst du alles noch on top.
Wir reden hier aber auch immerhin über ein Unternehmen, was mal eben so knapp vor der 4-Billionen-Grenze dann erstmal stehen geblieben ist, um einem weiteren anderen Unternehmen den Vortritt zu lassen, nämlich Nvidia, nachdem sie ja bei der 1, bei der 2 und bei der 3 Billionen jeweils erstmal Apple den Vortritt gelassen haben. Also das ist ja schon ein sehr, sehr umfangreich auch bewertet, das auch um Gottes Willen. Machen natürlich auch viel Geschäft, vor allen Dingen sehr, sehr profitables Geschäft, was dann eben auch zu dieser höheren Bewertung führt. Aber für mich ist es weiterhin auch ein Unternehmen, an das ich irgendwie bewertungstechnisch nicht rankomme. Ich komme nicht ran.
Ja, verstehe ich. Wirkt teuer. Ich glaube, es ist nicht teuer, weil jemand denkt, dass die Aktie das Geschäft morgen abhebt, sondern weil es eine gute Kombination aus Wachstum, Profitabilität und Stabilität ist. Das heißt, man macht da scheinbar nichts falsch. In einem relativ langweiligen Quartal haben sie jetzt wieder 30% beim Kurs zugelegt, sind aber natürlich noch teurer geworden. Aber wo sonst kannst du schön quartalsweise zweistellige Renditen mit relativ viel Sicherheit wahrnehmen? Und das Mike, also man könnte ja jetzt darüber reden, bei einem echten Crash, welche dieser Aktien würde mehr als 50% verlieren? Ich glaube Microsoft nicht. Apple wahrscheinlich auch nicht dann, fairerweise. Ich glaube, Microsoft würde nicht mehr als 50% verlieren. Das wäre bei Nvidia oder Tesla oder Meta vielleicht schon anders.
Also ist ja immer, wodurch wird so ein Crash dann ausgelöst? Wo kommt insgesamt insbesondere das Geld zurück? Also kommt es aus sehr, sehr breiten ETF-Verkäufen oder kommt es von anderen Sachen? Weil in der Situation wäre es dann eben auch so, dass gerade auf der Geldseite, also nach dem Motto, ich kaufe, natürlich vieles auch davon abhängt, dass so ein Motor wie die ETFs weiterhin einfach da sind, weil die kaufen ja einfach. Die kaufen ja zu jeder sich bietenden Möglichkeit und zu jeder Bewertung auch weiterhin ein mit einer hohen Gleichgültigkeit gegenüber dem, wie die Bewertung da gerade steht. Und also bei den Geldern, die da in den letzten Jahren reingeflossen sind und die auch weiterhin regelmäßig reinfließen, jetzt nicht mehr nur aus den USA, sondern eben auch aus anderen Ländern, die zum Beispiel ja in Deutschland das Thema Investieren für sich entdeckt haben. Also da ist schon die Frage, ob da so eine Aktie sich dann, wenn da mal über so einen Marktdruck reinkommt, sich dem einfach entziehen kann. Es geht gar nicht jetzt um eine besondere Underperformance auf dem Weg nach unten, aber also können da schon auch ganz gut mitlaufen, glaube ich.
Ja, ich meine, bei einem echten Crash würde es ja auch andersrum funktionieren, fairerweise. Dann könnte auch ganz viel Geld, das das erste Mal wirklich kalte Füße bekommt, schnell raus wollen. Man möge es nicht hoffen, dass das mal passiert, weil dann müssen wir uns ganz neue Fragen stellen. Aber ja.
Vor allen Dingen werden dann in den USA auch ganz schnell ganz neue Fragen gestellt, denn das ist da etwas, was worauf die Menschen signifikant empfindlicher reagieren würden, als beispielsweise in Europa, wo die Aktiendurchdringung eben noch eine ganz andere, ein ganz anderes Level hat als bei uns. Und dann sind wir angekommen bei dem Unternehmen, was in dem Quartal dann wirklich auch den Vogel abgeschossen hat. 47% Performance gegenüber dem MAG7-Durchschnitt von 26%. Erstes Unternehmen, was die Börsenbewertung von 4 Billionen US-Dollar erreicht hat. Der Enterprise Value liegt zumindest in der Tabelle jetzt leicht runter. Also das liegt ja dann immer auch daran, dass dieses Unternehmen mal eben 0,04 Billionen, also 40 Milliarden Euro an Cash-Positionen da noch drin hat. Naja, und was hat dazu geführt? Es läuft einfach brutal gut weiter und die Absatzzahlen sind weiterhin so, dass eine Nvidia ja weiterhin einfach der Player ist, wo die Chips abgenommen werden und wo hohe Preise bezahlt werden, wo es dann auch Schmuggelaktivitäten gibt in das eigentlich für Nvidia-Produkte gesperrte China. In so einer Situation wird normalerweise auch nochmal die Bereitschaft steigen, dann extra Geld zu bezahlen, was dann zumindest bei den Zwischenhändlern auch dazu führt, dass sie in der Lage sind, mehr zu bezahlen, was dann eben sich bei einer Nvidia auch positiv niederschlägt. Und man kommt dann eben auch in diese Situation rein, dass wenn man sich das Ganze so anguckt, wie auch da Schätzungen, die sich bei Nvidia interessanterweise nicht reduziert haben. Also bei der Umsatz ist ein Tick zurückgenommen worden. Dafür ist aber der Gewinn pro Aktie weiterhin sehr gut nach oben geschrieben und auch ein Stück stärker nach oben geschrieben worden in den letzten 3 Monaten. Das heißt, dass beispielsweise für das im Januar endende Geschäftsjahr 28, was ein bisschen doof ist, weil es eigentlich das Jahr 27 dann ist, also dass für dieses 27 mit ein bisschen 28er Geschäftsjahr 6,50 Dollar als Gewinn pro Aktie erwartet wird. Also sehr viel Erwartungen da auch noch mit drin. Aber das ist dann eben auch so ein Ding, wo man sagt, naja, also die letzten Jahre hat Nvidia seine Überlegenheit in dem Bereich da sehr, sehr gut ausspielen können. Ich vermag simpel und ergreifend nicht einzuschätzen, ob ihnen das weiterhin gelingt oder ob da irgendjemand mal mit seinen eigenen Chips, mit anderen Technologien dazwischen funken kann, dass das Interesse bei einer Apple, bei einer Alphabet, bei einer Amazon, bei einer Microsoft da ist, dem etwas entgegenzustellen, bei einer Meta sicherlich auch, diese Abhängigkeit zu reduzieren, dürfte klar sein, aber im Moment sind sie noch volle Kanne mit dabei, diese Dinge zu kaufen, diese Produkte zu kaufen, um in dem Wettbewerbsumfeld, wo es im Moment darum geht, ja, weiterhin führend zu sein oder führend zu werden, die Möglichkeit zu haben. Und das scheint mit Nvidia-Chips am besten zu gehen. Oder hast du da was anderes gehört in letzter Zeit?
Nee, ich glaube, ich könnte es einfach so sekundieren oder auch abhaken damit. Muss da gar nicht so viel hinzufügen. Ich glaube, einerseits weiß man, dass dann die CapEx, die Investitionen in Data Center ganz stark weitergehen werden in auf absehbare Zeit, also in den nächsten 2 Jahre vielleicht. Ich weiß nicht, ob sie sich nochmal verdoppeln werden wieder innerhalb von 2 Jahren, aber sie werden weiter signifikant steigen. So sehr sich alle auch Konkurrenten wehen oder an eigenen Chips arbeiten, ist es gar nicht so einfach, die Produktionskapazitäten dafür zu bekommen, die dann auch zu bauen und dann zum Arbeiten zu bringen mit Kunden. Von daher ist Nvidia schon in einer relativ guten Lage, ehrlich gesagt. Also ich würde nicht dagegen wetten, aber ich finde es auch schwer, auf der Bewertung dann noch einzusteigen. Aber das hätte ich jedes Quartal gesagt und jedes Quartal hätte man gut damit getan, noch nachzukaufen.
Ja. Ja. Also beim letzten Mal war es, glaube ich, auch so, dass wir gesagt haben, die Bewertung ist jetzt nicht so tierisch hoch. Aber 47% in einem Quartal hätte ich auch nicht effektiv für möglich gehalten. Also von daher, wer da dabei ist, herzlichen Glückwunsch. Und wo wir jetzt gerade bei dem Thema Himmel und so weiter angekommen sind, sind wir jetzt auch angekommen bei der religiösesten Aktie, die es lange Zeit gab. Tesla, 1 Billion US-Dollar Marktkapitalisierung durch einen 23-prozentigen Anstieg seit dem letzten Gespräch mit Pip im letzten Quartal. So richtig nachvollziehen, warum das passiert ist, kann ich ehrlicherweise nicht. Denn was in der Robotaxi-Sparte, die jetzt ja wirklich mal gestartet ist, bisher so gelaufen ist, das kann eigentlich nicht der Grund dafür sein. Da scheint, ja, ich kann es überhaupt nicht sagen, was dazu geführt hat, dass dieses Unternehmen weiterhin mit so einer Bewertung unterwegs ist. Es gab wenig positive Berichterstattungspunkte, die ich wahrgenommen habe. Es gibt im Moment sogar eher auch noch Themen, wo man sich ein bisschen auf dem Top-Level zu kabbeln scheint, weil die Shareholder vom Vorstand jetzt irgendwie auch mal verlangen, dass es irgendwann auch mal eine Hauptversammlung gibt. Die sollte eigentlich jetzt stattgefunden haben. Wie es da aussieht, war zumindest heute am 14.07. im Wall Street Journal noch nicht zu entnehmen, aber wenn sich institutionelle Investoren dann beim Tesla-Vorstand mal beschweren, das ist das eine. Dieses Thema Robotaxis kommt immer noch nicht richtig hin. Und wertungstechnisch, Pip, sind wir auch in Bereichen jenseits von gut, böse und nachvollziehbar.
Ja, was soll man da noch sagen? Also dieses ganze Robotaxi-Projekt ist jetzt keine große positive Überraschung geworden. Der Optimus-Roboter wird auch noch ein bisschen auf sich warten lassen. Die Absatzzahlen der Autos sinken aber jedes Quartal einigermaßen berechenbar. Man kann, glaube ich, gut davon ausgehen, dass Elon Musk nicht unnötig viel Zeit bei Tesla verbringen will, auch wenn ein Großteil seines Vermögens drin hängt. Hat er, glaube ich, 100% verstanden, dass die Firma, die spannender ist, XAI, ist gerade, wofür Tesla und SpaceX nutzt, ist im Moment die Bewertung von XAI hochzujubeln auf 200 Milliarden US-Dollar, indem er sowohl Tesla-Geld als auch SpaceX-Geld investieren möchte in XAI, damit er da mehr Kontrolle behält. Also wenn ich mit meinen eigenen Firmen die Bewertung hochtreiben kann, warum soll ich externe Investoren da überhaupt noch dran beteiligen? Da kann ich Kontrolle halten, kann trotzdem meine Firma sagen noch wertvoller machen und bin noch erfolgreicher. Aber man muss das, also ich meine, dass er die Bewertung von XAI nach oben anpassen will, ist verständlich, sagen mit dem Erfolg, der Grok 4 jetzt zumindest auf einer Seite, was die reine Leistung angeht, geworden ist, mit allen Problemen, die da auch damit verbunden sind. Aber wäre es ja dumm, diesen Moment nicht auszunutzen. Ansonsten eine Standalone positive Story für Tesla hätte nicht. Ich glaube nicht, dass sie beim Optimus oder bei der Robotik führend werden. Ich glaube, das wird nach China gehen, das Business am Ende. Und es gibt, sagen, viele andere Konkurrenten. Ich selbstfahrende Autos. Ist spannend, aber wenn man ganz ehrlich ist, also man könnte ja so ein bisschen lästern sagen, ich glaube Uber ist was, 200 Milliarden wert. Dann kennen wir auch die Fahrgröße sozusagen für Fahrtenvermittlungen. Natürlich kann der Markt viel größer werden, wenn die Autos automatisiert fahren. Dann wird der aber auch viel billiger, also die einzelne Fahrt wird billiger. Dafür lohnen sich mehr Fahrten, aber dass die Firma dahinter irgendwie deutlich mehr als 200 Milliarden wert ist, da muss auch erstmal hinkommen. Ja, von daher, ich kann keine Fantasie für Tesla entwickeln. Da geht es mir ein bisschen wie dir mit Meta auch. Weil ich nicht wirklich sehe, was jetzt Innovatives gerade rauskommt, obwohl ich ihnen 100% gebe, dass sie lange Zeit die Branche vor sich hergetrieben haben und dann für gut positiven Wandel gesorgt haben.
Und bevor jetzt das Beispiel Optimus kommt und so weiter, so in den Kommentaren, nehmen wir grundsätzlich gerne, aber in dem Bereich der humanoiden oder wie auch immer aussehenden Roboter gibt es auch andere Unternehmen, die weniger lautmalerisch unterwegs sind und faszinierende Ergebnisse vorlegen und wo es so aussieht, dass die auch in der Lage sind, diese Technologien zu einer Marktreife zu bringen. Und vor dem Hintergrund bei einer Tesla in dem Bereich weiterhin bereit zu sein, diese Multiples zu zahlen, dieses Vertrauen damit reinzubringen. Insbesondere nach einem Quartal, in dem der Automobilabsatz 13,5% im Jahresvergleich gesunken ist, was der größte Rückgang in der Unternehmensgeschichte darstellt. Man kannte ja eigentlich auch nur diesen Weg nach oben. Und mit den ganzen Markenproblemen, die Tesla sich durch das Verhalten der letzten Monate durch Elon Musk dann eben auch mittlerweile gegeben hat. Ich fahre die Dinger ja in Berlin immer sehr, sehr gerne. Also wenn ich einen Miles Tesla bekomme in Berlin, freue ich mich immer, weil es wirklich Spaß macht, das zu fahren. Aber ich würde mir ums Verrecken kein Fahrzeug von denen kaufen. Wenn ihr da Ideen habt, warum Pip und ich das an den verschiedenen Stellen aus eurer Sicht falsch einschätzen, schreibt es gerne auch ein bisschen ausführlicher in die Kommentare rein. Und es sollte eben nicht nur Gott bzw. Elon Vertrauen sein, sondern vielleicht habt ihr da was wir komplett übersehen. Aber ich bemühe mich seit mehreren Jahren, das zu verstehen, was da passiert, und es gelingt mir seit mehreren Jahren nicht. Gut, das vielleicht zu einer Tesla. Das waren die Max 7. Die wir hier heute mit einem Update versehen wollen, bevor es nächste Woche dann damit losgeht, dass unter anderem Alphabet berichten wird, dass eine Tesla auch berichten wird und dass dann auch noch im Juli Meta, Microsoft und Apple Zahlen vorliegen würden. Pip, du hast es schon gesagt, bei dir sind die beiden, die den Outperformance-Sticker bekommen würden, Alphabet und Microsoft, korrekt?
Korrekt, genau.
Ja, bei mir wäre es auch die Alphabet-Aktie und im Gegensatz zu Microsoft die Amazon-Aktie, wo ich einfach weiterhin auch sehe, dass es schon das ein oder andere an Möglichkeiten geben wird, da auch nochmal bei der Profitabilität deutlich was draufzusetzen. Ob das jetzt in den nächsten 2, 3, 4 Quartalen geschehen wird, ist mir da ehrlicherweise egal. Das ist ein Unternehmen, wo ich einfach sage, da bin ich froh, dass ich meine Position habe, muss die im Moment nicht verändern. Würde sie im Moment auch nicht weiter aufbauen, aber es ist trotzdem das Unternehmen, mit dem ich mich da am wohlsten fühle, und bei den Aktien, die ich schwächer sehe als den Markt. Also ich hätte nur zwei, die ich auch Outperformance setzen würde. Bei den Underperformance-Kandidaten ist es bei mir aus so einer relativ hohen generellen Skepsis aufgrund dieser Bewertungshöhen und auch dieser Profitabilitäten eine Nvidia und eben auch eine Tesla. Ist da von deiner Seite aus noch, wer sind deine beiden Underperformance-Stempel, wenn du zwei vergeben müsstest?
Tesla und Apple. Relativ klar. Wir können es ja nächstes Mal auswerten, wie gut das altert. Ich würde, genau wie du sagst, Alphabet, Microsoft auf relativ gesehen overperform einschätzen und Apple und Tesla als eher underperform. Glaube, das war auch letztes Mal schon meine Aussage. Dann wäre ich damit ganz gut gefahren, weil Apple ja stark underperformt hat und Tesla immerhin noch etwas underperformt hat. Alphabet aber auch, fairerweise, muss man natürlich auch sagen.
Ja, ich glaube, Alphabet hatte in dem Quartal insbesondere auch mit den ganzen Störwirkungen auch zu kämpfen, was das Suchmaschinengeschäft bedeutet. Und scheinen jetzt sind ja immer insbesondere auch zum Ende des Quartals dann jetzt ganz gut rausgelaufen und leiden mit Sicherheit dann kurzzeitig unter den Sachen, aber haben es jetzt mit der Integration, mit der sehr intensiven Integration, die immer mehr Leuten auch aufzufallen scheint, eben ganz, ganz gut gewuppt. Und das besprechen wir dann Ende September, Anfang Oktober, wenn wir das nächste Mal das Magnificent 7 Update zielgerichtet machen. Aber jetzt sind wir noch an dem Punkt angekommen, wo wir noch wie damals in einem etwas älteren Otto-Walkes-Programm sagen, einen haben wir noch. Und das ist ein deutsches Unternehmen. Das ist ein deutsches Unternehmen, was Pip vor zweieinhalb Jahren müsste es gewesen sein, nämlich Anfang 23, als wir uns bei Vogts Bier Express, wir, das waren Christian, Pip und ich, getroffen haben, um über attraktive Geschäftsmodelle zu sprechen. Da gab es einen Börsengang, der gerade hinter uns lag und oder nee, der gerade auch vor uns lag, glaube ich. Das war so das Umfeld des Börsengangs. Und wo Pip von einem Unternehmen ganz positiv angetan war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was dann an der Börse erstmal ein bisschen geschwächelt hat, aber dann irgendwann auch durchgestartet. Die Rede ist von IONOS und die Aktie hast du heute nochmal für die Sendung auch mitgebracht als eine Ergänzungsaktie. Und da bin ich jetzt selber ganz gespannt, was du zu dem Unternehmen jetzt, nachdem die Aktie bei 40, 42 Euro angekommen ist, sozusagen hast.
Ja, also Disclaimer, ich habe da auch da noch eine kleinere Position und habe früher, das kommt ja aus der Private Equity Welt, Warburg Pincus, René Obermann, der ehemalige Telekom-Chef, hat in die Hosting-Tochter von 1&1 investiert und sie dann zusammen mit Ralf Dommermuth mit der United Internet an die Börse gebracht. Und ich, ja genau, als wir dann das erste Mal im Bier Express aufgenommen haben, fand ich die ganz spannend, weil ich sie für damals günstig bewertet hielt und für einen potenziellen Übernahmekandidaten, sozusagen für größere US-Hoster wie GoDaddy. Und dass die Übernahme ist nicht passiert, aber die Aktie hat sich seitdem ganz hervorragend entwickelt. Genau, und Jonas hat seit Erstnotierung, wenn man da beginnt, hätte man sein Geld für 2,5-facht, fast 150% gemacht, die letzten 50% davon allein nochmal dieses Jahr, getrieben sicherlich so ein bisschen von der Fantasie, dass man glaubt, dass Unternehmen, um so eine Art digitale Souveränität zu bekommen, mehr und mehr auch in Deutschland oder in Europa hosten und den großen US-Unternehmen so ein bisschen den Rücken kehren. Das sieht man in den Zahlen von Jonas jetzt noch nicht, obwohl die total solide aussehen. Ich glaube noch, Christian mochte damals nicht die hohen Schulden, mit denen sie an der Börse gegangen sind. Das ist ja so ein bisschen der Private Equity Vergangenheit sicherlich geschuldet, dass sie mit auch ein paar Schulden an die Börse gegangen sind. Die bauen sie aber ganz gut ab inzwischen. Und ich glaube, so mit 15 Mal Operating Cashflow sind sie eigentlich immer noch ganz fair bewertet, finde ich. Also natürlich teurer als damals, aber ich mag die Aktie eigentlich immer noch. Ich sehe den Markt weiterhin. Ich glaube, es wird Firmen geben, die noch mehr als zuvor nach deutschen und europäischen Lösungen suchen. Von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden mit meiner Einschätzung von damals. Und das positive Szenario, dass sie eventuell ein Übernahmekandidat wären, wird jetzt mit dem etwas teureren Kurs etwas unwahrscheinlich, aber ausgeschlossen ist es eben nicht. Und dann würde man ja doch nochmal eine Prämie von 20-30% wahrscheinlich bekommen.
Ja, Jonas freut sich einfach im Moment auch bei vielen deutschstämmigen Value-Investoren einer sehr ordentlichen Beliebtheit, einer sehr großen Beliebtheit, wird von vielen Adressen, die im Stockpicking-Bereich unterwegs sind und zu denen ich Kontakt habe, da eben nicht so sehr empfohlen, sondern einfach in den eigenen Portfolien gewichtet und ist ein Wert, wo man viel Erwartungen im Moment auch reinlegt, und zwar vor allen Dingen aus dem Grund, den du gerade schon gesagt hast, Pip, dieses Thema, können wir den ganzen Kram nicht bei einem europäischen, bei einem deutschen Unternehmen haben, wo uns die Sicherheit höher vorkommt, wo wir uns wohler fühlen, als bei dem, was da mitunter an Irritationen durch die Trump-Politik ausgelöst aus den USA herüberschwappt. Und das scheint auch für viele deutsche Unternehmen ein ganz, ganz kräftiger Punkt zu sein. Und das wirkt sich zumindest auch in den Schätzungen für die nächsten Jahre jetzt dahingehend aus, dass da das Wachstum so ein bisschen mehr an Fahrt aufnimmt. Also Wachstumsraten von jenseits der 10% jetzt einfach da sind und ja, das Gewinnwachstum dann eben auch überproportional ist. Also Beispiel, fürs Jahr 26 werden 2 Euro Gewinn erwartet, fürs Jahr 27 werden 2,36 an Gewinn erwartet und damit ist dann das aktuell schon einigermaßen ambitioniert erscheinende KGV oder auch das Price-to-Free-Cashflow-Verhältnis von jetzt 20, man konnte das Unternehmen eine ganze Weile für ein Multiple von 10 kaufen, eben auf einem anderen Level, aber das Wachstum kommt jetzt eben hinterher und vor dem Hintergrund, ja, kann ich zumindest verstehen, dass man das Unternehmen da nochmal in den Fokus rücken will. Selber kaufen würde ich es im Moment nicht. Ist es für dich denn im Moment immer noch eine Aktie, wo du sagst, oder wo du selber ja Geld investiert hast, aber wo du auch sagst, da kaufst du im Moment auch nach?
Ich habe tatsächlich eine kleine Position nachgekauft in einem langfristig orientierten Portfolio. Also es ist aber sagen, weit unter 5% irgendwie meiner gesamten sagen, Public Markets Assets. Also es bleibt eine kleine Position, aber ich habe ja tatsächlich ein bisschen nachgekauft. Und würde sie bei Schwäche, also wenn die Schwäche jetzt nicht in der eher Markt gesehen wird und nicht in der Firmenentwicklung, würde ich sie wahrscheinlich auch wieder nachkaufen, genau.
Und Schwäche heißt für dich Kurs 35 oder irgendwie sowas? Oder also packst du dann Abstauberlimite selber rein oder wie agierst du da?
Ja, genau. Also wenn sie jetzt nochmal 15-20% verlieren, das wäre ja so bei ja, Richtung 32, aber auch ab 35. Kann aber auch einfach mal ein Tag sein, wo sie so ein bisschen überraschend viel verlieren, wo man davon ausgeht, da könnte es eine Gegenreaktion geben oder so. Dann kaufe ich immer gern auch mal etwas spontaner ein.
Alles klar. Also 32, 35, also 15-20% Kursrückgang auf Basis.
Ja, ist glaube ich auch eine Aktie, die man ganz einfach besparen kann in Ruhe. Ne? Also natürlich sollte das jetzt keine Position sein, die wie gesagt zweistellige Anteile im Portfolio einnimmt, aber ich glaube, das so ein bisschen über die Zeit anzusparen, wenn man das einigermaßen im Blick hat, macht man auch nichts falsch.
Alles klar. Dann danke für den Zusatzeindruck und vor allen Dingen danke für das Magnificent 7 Quartals-Update, zu dem du dich dann bereit erklärt hast. Und dazu sehen wir uns dann spätestens Ende September, Anfang Oktober. Mal sehen, wann wir es hinkriegen wieder. Und vielleicht kriegen wir vorher dann wirklich mal das Abendessen in Berlin hin, wenn ich dann aus Dubai wieder zurück bin. Und dann sage ich erstmal danke an dich, Pip.
Sehr gern. Bis bald. Ciao, ciao.
Und an euch heißt es wie immer, bleibt gesund, bleibt investiert und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei.